Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich begrüßen. Man sieht sich ja nicht ganz so sehr oft im Jahr, aber es ist schön, mal wieder hier zu sein. Den Gedanken zur Predigt von heute kann ich ganz getrost als Eingebung Gottes bezeichnen. Warum? Vor einiger Zeit hatte Barbara Kölner bei uns Gemeinschaftsstunde gehalten und es ging um den Auszug aus Ägypten. Ich weiß nicht, ob sie mit der Predigt schon bei euch war, kann sein. Und dabei kamen auch kurz die 10 Gebote zur Sprache. Und da schoss es mir wirklich förmlich in den Kopf. Damit musst du dich mal wieder beschäftigen. Darüber musst du mal was erzählen. Und konkret aber nicht um alle Gebote, sondern nur um eins, nämlich das erste. Und ich habe mal als Thema oben drüber gestellt: Wer ist Gott? Einsteigen möchte ich deutlich eher in der Geschichte, bevor Mose von Gott die 10 Gebote für das Volk Israel bekommen hat und sogar noch vor dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und zwar starten wir an einem Dornbusch, einem brennenden Dornbusch, genauer gesagt. Also nochmal kurz zusammengefasst, die Vorgeschichte dazu. Mose wuchs in Ägypten als adoptierter Prinz auf und irgendwann aber erschlägt er einen der ägyptischen Aufseher über seine Landsleute, weil der seinen israelitischen Volksgenossen quält. Ich habe ja mal ein bisschen meine Schwierigkeiten mit Landsleuten gehabt, weil die hatten ja kein eigenes Land. Ja, und daraufhin muss der Mose in die Wüste fliehen und wohnt dort jahrzehntelang in Midian. Er heiratet dort und wird Hirte bei seinem Schwiegervater. Und auf einer seiner Hirtentouren findet er eben diesen brennenden Dornenbusch, der nicht verbrennt. Und Gott begegnet ihm zum ersten Mal. Und Gott gibt ihm den Auftrag, wieder nach Ägypten zu gehen und das Volk Gottes in die Freiheit zu führen. Und an der Stelle schauen wir uns mal einen Bibeltext an. 2. Mose 3, 13 bis 15. Ich lese nach Elberfelder. Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der Ich bin hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Anrufung von Generation zu Generation. Mose stellt Gott erstmal eine berechtigte Frage. Was soll ich Ihnen denn sagen, wie du heißt? Weil ein Name ist für einen Mensch ganz wichtig. Ein Mensch ohne Name ist ein Niemand. Auch wenn er oder sie noch so viel Persönlichkeit hat, es gibt ja nicht umsonst das Sprichwort, der oder die hat sich einen Namen gemacht. Der Name kennzeichnet eine Person, macht sie greifbar, ansprechbar, erwähnenswert. Und da ist es durchaus wichtig und richtig, dass Mose hier Gottes Namen wissen will. Gerade auch vor dem Hintergrund der ägyptischen Kultur. Die Ägypter kannten ja, ähnlich wie später die Griechen und die Römer und bestimmt auch viele andere Kulturen der damaligen Zeit, zig verschiedene Gottheiten mit verschiedensten Funktionen und Rollen. Damals hießen die halt Ere, Isis, Osiris, Horus, Anubis und es gab noch viele mehr. Jeder hatte einen Namen, jeder hatte eine Funktion. Und da kommt jetzt Mose und redet von dem Gott eurer Väter. Ja, wer ist es denn nun? Wer ist Gott? Und die Antwort ist ja eigentlich ziemlich verwirrend. Ich bin, der ich bin, sagt Gott. Dieser Name sagt nichts und doch so viel. Nichts, weil es ist ja eigentlich kein Name, den man rufen könnte. Keiner, der aus unserer Sicht zumindest sinnvoll einer Person zuzuordnen wäre. Das ist irgendwie auch rätselhaft, vielleicht sogar für manche sinnlos. Und doch sagt er sehr viel, weil Gott ist absolut, Gott ist konstant, unveränderlich und verlässlich. So wie er ist, ist er. Der hebräische Name ist Yahweh, oder eigentlich eher JHWH, so wird es geschrieben im Hebräischen. Ist halt mit der Aussprache ein bisschen schwierig bei einem Wort, was nur aus Konsonanten besteht. Ist ja nicht ganz einfach zu klären. Daraus kommt es ja auch, dass andere Leute dann Jehova gesagt haben und das bis heute auch machen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass Yahweh und das Ich Bin, der Ich Bin, nach Meinung der Sprachforscher gar nicht unbedingt das Gleiche bedeuten müssen, dass das gar nicht wirklich sprachgeschichtlich zusammenpasst, von der Übersetzung her. Aber das ist das, was wir alle kennen. Yahweh, ich bin, der ich bin. Und es lässt sich noch auf andere Weise übersetzen. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde für euch da sein. Ich bin da bei euch. Ich bin für dich da. Und das für dich oder für euch, das kommt in vielen, wenn nicht sogar allen deutschen Übersetzungen nicht zum Vorschein. Aber es erschließt sich dadurch, dass das Verb sein im Urtext gleichzeitig eine Beziehung beinhaltet. Also für etwas oder für jemanden da sein. Und so gibt sich Gott also einen Namen, Yahweh. Und doch auch irgendwie nicht, weil die Bedeutung dahinter eben doch ein bisschen kryptisch und schwer zu fassen ist. Gott lässt sich nicht festlegen. Er ist nicht greifbar. Und das liegt in der Natur der Sache, dass wir Menschen als seine Geschöpfe mit unserem begrenzten Verstand weit unter ihm stehen und ihn deshalb einfach nicht greifen können. Es sei denn, er macht sich bewusst für uns greifbar. Und genau das macht er ja ein Stück weit, indem er sich hier einen Namen, den Namen Yahweh, gibt. Und eben auch diese weniger bekannte Bedeutung, ich bin für dich da, deutet ja darauf hin, dass Gott sich ja ganz klar dazu bekennt, für die Menschen, für sein Volk, für das Volk Israel, dauerhaft da zu sein, sich ihnen zuzuwenden. Und das ist eine ganz großartige Zusage Gottes. Kurios daran ist, dass die Israeliten den Namen Yahweh fast nie verwenden. Aus Respekt vor der Heiligkeit Gottes. Und das ist jetzt Mutmaßung von mir, vielleicht auch, um nicht gegen das zweite Gebot verstoßen zu können, wo es heißt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Die Israeliten haben immer andere Bezeichnungen für Gott verwendet. In der Zeit vor Mose war es El, ganz einfach das Wort für Gott. El ist Gott. Interessant ist, dass das ein Bestandteil von vielen Vornamen ist, die wir heute noch kennen. Daniel, Elisabeth, Samuel. Vielleicht würden euch noch mehr einfallen. Andere Bezeichnung Elohim. Ihr merkt schon die sprachliche Ähnlichkeit. Ja, das ist die majestätische Mehrzahl, wörtlich würde es Götter heißen, oder El Shaddai, der allmächtige Gott. Und später im Judentum hauptsächlich die Bezeichnung Adonai, übersetzt unser Herr. Und viele Bibelübersetzungen haben das tatsächlich auch übernommen und reden hauptsächlich von dem Herrn. Ich musste bei der Vorbereitung schon ein wenig nach einer Übersetzung suchen, wo das Wort Yahweh an dieser Stelle überhaupt auftaucht. Interessant ist, dass Gott selber sagt im Vers 15, dass Yahweh zu allen Zeiten der Name ist, mit dem er angerufen werden wird. Und da habe ich mich gefragt, hätten die Israeliten dieser Ansage nicht konsequent nachkommen müssen? Statt den Namen konsequent nicht zu gebrauchen, auch wenn es aus Respekt war. Jedenfalls macht sich Mose mit dieser Selbsterklärung Gottes im Gepäck wieder auf nach Ägypten. Und dort begegnet er seinen Landsleuten, er konfrontiert den Pharao. Gott überzieht das Land mit 10 Plagen, bis der Pharao das Volk endlich ziehen lässt. Und dann irgendwann mitten in der Wüstenwanderung am Berg Sinai bekommt das Volk von Gott durch Mose die 10 Gebote und verschiedene zusätzliche Rechtsordnungen. Und dann sind wir jetzt bei dem ersten Gebot, worum es mir eigentlich ging. Weil das erste Gebot beginnt ganz ähnlich dem, was Gott Mose über sich mitgegeben hat, mit Ich bin. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der Start der Gebote zeigt schon, wie die Rollen verteilt sind zwischen Israel und Gott. Es ist ja jetzt nicht so, dass Gott erst bei Mose und dann beim Volk mal vorsichtig angeklopft hätte. So, hey, wie sieht's denn aus? Wollt ihr mal raus aus Ägypten? Mal einen Tapetenwechsel vielleicht? Ich hätte da mal eine Idee, wo es hingehen könnte. Aber vielleicht schwebt euch ja was ganz anderes vor. Nee. Pustekuchen, Basisdemokratie war da nicht angesagt. Israel hatte nicht wirklich eine freie Wahl. Gott hat es so festgelegt, wie es passieren soll, und so ist es dann auch passiert. Man könnte jetzt sagen, das klingt irgendwie despotisch, aber ist es das auch? Wie fassen wir denn den Status, den Gott innehat? Ist er ein Despot? Was sich nicht bestreiten lässt, Gott ist ein absoluter Herrscher, sogar der absolute Herrscher. Es gibt keinen über ihm. Und doch ist er von dem menschlichen Alleinherrscher, von dem Diktator oder Despoten ganz weit entfernt. Der Unterschied ist, Gott unterdrückt nicht, um seine Regeln durchzusetzen. Und seine Regeln sind auch nicht da, seine Macht zu sichern. Das hat er auch gar nicht nötig. Gottes Macht ist grenzenlos, aus Prinzip. Weil er ist, der er ist. Das ist nicht zu begreifen, das können wir nur so annehmen. Ich bin der Herr, dein Gott. So stellt er sich hier dem Volk Israel vor. Und wenn man das Gespräch Gottes mit Mose am Dornbusch nochmal nachliest, empfehle ich gerne mal hinterher, zu Hause nochmal die Bibel zur Hand zu nehmen. Da könnte einem schnell der Gedanke kommen, dass die Israeliten im Laufe der Jahrhunderte in Ägypten großteils vergessen haben, wer der Gott ihrer Vorväter Abraham, Isaak und Jakob eigentlich ist. Vielleicht, dass sie überhaupt einen Gott hatten. Dazu nochmal der Vers 13. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Ja, wer ist denn dieser Gott? Den kennen wir doch gar nicht. Oder noch anders, was ist Gott? Was ist sein Name? Warum spricht dieser Gott zu den Israeliten und bekennt sich zu ihnen? Zu dem Zeitpunkt, als Gott seinem Volk die 10 Gebote gegeben hat, da hat es ja dann schon einiges mit und auch von Gott erlebt. Den Disput mit dem Pharao, so eher in der Person von Mose, dann die Plagen, die über das Land hergezogen sind, den Durchzug durchs Schilfmeer, den Untergang der ägyptischen Armee, Wolken und Feuersäule, Manna, Wachteln und Wasser in der Wüste. Was Gott tun konnte, das war schon ziemlich bekannt. Aber wer und was dieser Gott eigentlich war und ist und in welcher Beziehung er zu Israel stehen will, das war vielleicht nur halb klar. Zum Teil war es durch Gottes Selbsterklärung an Mose schon geklärt, aber eben doch noch nicht ganz. Was ist Gott? Was ist Gott für uns heute? Martin Luther hat zum ersten Gebot geschrieben in seinem großen Katechismus: Woran du nun, sage ich dir, dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Das klingt so, als würden wir Menschen selber festlegen, wer unser Gott ist. Und es stimmt eigentlich auch. Nicht umsonst fordert das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und da klingt ja schon der Hang des Menschen mit an, sich seine eigenen Götter zu suchen. Und die können völlig unterschiedlich sein. Von der tatsächlichen religiös-kultischen Götzenfigur, so wie es damals wahrscheinlich hauptsächlich gemeint war und auch üblich war, über heute das Heiligblechle, auch Auto genannt, was tatsächlich für viele einen riesen Statuswert hat, Gesundheit, materielle Absicherung und Körperkult bis hin zu Haustieren. Da ist alles möglich heutzutage und alles bekannt. Und wenn ich mich selber angucke, muss ich auch als Christ immer wieder aufpassen, wo ich meine Prioritäten setze. Schon rein gedanklich. Ganz aktuelles praktisches Beispiel: Der Krieg in der Ukraine macht ja sich durchaus auch bei uns bemerkbar. Mittlerweile schon in Form von ankommenden Flüchtlingen hier. Glücklicherweise haben wir von militärischen Angriffen, bewaffneten Kämpfen und zerstörten Häusern noch nichts zu merken hier. Da sind wir noch ein Stück weit entfernt und das ist auch sehr schön und dankenswert so. Aber der Gedanke kommt schon immer mal dazu. Aber die Konsequenzen merken wir doch deutlich. Im Supermarkt sind leere Regale immer häufiger zu sehen. Lebensmittel werden immer teurer. Vor wenigen Tagen habe ich Post vom Gasversorger bekommen, dass ich ab jetzt jeden Monat 100 Euro mehr bezahlen soll. Und da kommen mir selbst in unserem von Wohlstand sehr gut versorgten Land sehr intensiv die Fragen hoch. Wie kriegen wir das unter die Füße? Wofür reicht das Geld noch? Auf was muss und kann ich möglicherweise verzichten? Und da ist es wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen: Materieller Wohlstand ist nicht das Wichtigste. Er darf nicht zum Gott werden. Also, ganz wichtige Erkenntnis, die Luther hier formuliert hat. Aber tatsächlich steht der erste Satz vom ersten Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, im völligen Gegensatz zu der Erklärung von Luther. Auf der einen Seite sagt Luther was über die Selbstständigkeit und die Wahlmöglichkeit des Menschen, sich seinen Gott selber zu suchen. Und hier steht der absolute und unumstößliche Anspruch und die Selbstdarstellung des einzig wahren Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Punkt. Ende. Aus. Der Mensch hat auf diese Existenz, auf die Wirklichkeit und auf die Bedeutung Gottes aber überhaupt keinen Einfluss. Kein bisschen. Es ist einfach ein Fakt. Gott existiert und ergibt sich als er selbst zu erkennen. Und da kann der Mensch das nur für sich annehmen oder ablehnen. Es ändert aber nichts dran. Und trotzdem ist die Selbstvorstellung Gottes hier kein Friss oder Stirb, auch kein Pistole auf die Brust setzen, bei dem Gott dem Menschen seine eigenen Regeln aufdiktiert und durchsetzt. Wenn wir die 10 Gebote nicht so sehr als Verbote und willkürliche Maßregelungen verstehen, was sie auch nicht sind, sondern als Ratschläge für ein gelingendes Zusammenleben der Menschen mit Gott und der Menschen untereinander, dann ergibt sich auch auf das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, eine andere Perspektive. Gott ist der einzig wahre Gott. Es ist einfach ein Fakt und keine Anmaßung. Und an den zu hängen, lohnt es sich. Alles andere können nur entweder vom Menschen selbst erdachte Götzen oder aber bösartige Geister und Dämonen sein. Und beides kann und wird zu einem wirklich gelingenden Leben keinen Mehrwert beitragen. Gott spricht hier nicht nur das Volk als Gesamtes an, sondern jeden persönlich. Für jeden Menschen individuell ist der sein oder ihr Gott, genauso für mich und für dich. Und das passt auch sehr gut zu der Übersetzung, ich bin für dich da. Gott geht es um eine persönliche Beziehung, nicht um eine abgehobene Machtposition, wie wir sie in der menschlichen Politik nur allzu oft finden, oder eben auch in zig anderen Religionen. Zur Zeit des Alten Testaments, da überwogen als Bild von Gott ein gewisses Maß an Unnahbarkeit, großem Respekt und eine ungreifbare Größe. Ich erinnere nochmal an die Namen Gottes, neben dem unaussprechlichen Jahwe, El für Gott, Elohim, eure Gottheit, könnte man sagen. El Shaddai, der allmächtige Gott, Adonai, unser Herr. Das sind alles Hoheitsbezeichnungen, wo ich zu jemand aufschaue. Im Neuen Testament ändert sich das Verhältnis, oder sagen wir mal so, das Bild erweitert sich. Da kommt eine neue Bezeichnung Gottes dazu. Vater. Sogar Papa. Abba. Vater als Selbstbezeichnung Gottes kommt zwar im Alten Testament auch gelegentlich vor, aber da eher in der Bedeutung vom Vater des Volkes oder vom Patriarchen. Aber der Gott als Vater im Neuen Testament bedeutet hauptsächlich eine direkte, eine liebevolle Vater-Kind-Beziehung. Jesus selbst prägt diesen Beziehungsbegriff schon aus reinem Selbstverständnis heraus. Ist ja auch irgendwie klar als Sohn Gottes. Und Paulus spätestens in Römer 8, Vers 15 übernimmt dann das Abba oder Papa für die Christen allgemein. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Durch das Kommen von Jesus auf die Erde, unter die Menschen, kommt Gott viel näher. Er wird greifbarer und persönlicher. Das ist für uns ein riesiges Privileg, dass die Juden über Jahrtausende als Gottes höchsteigenes erwähltes Volk, das muss man ja mal so sagen und so stehen lassen, das ist auch immer noch, als Gottes eigenes Volk hatten die Juden dieses Privileg nicht. Und sie haben es eigentlich auch bis heute nicht, solange sie Jesus nicht als Sohn Gottes akzeptieren. Weil er hat das Vaterbild Gottes erst praktisch gelebt und erlebbar gemacht. Aber gerade deshalb sollten auch wir diesen Aspekt nicht außer Acht lassen, dass Gott eben nach wie vor viel mehr ist als nur liebender Vater. Er war, ist und bleibt, der er ist. Der einzig wahre, allmächtige Gott und Herr. Und seine Aussage über sich selbst hat gerade wegen ihres Inhalts, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist absolut zeitlos. Diese Aussage hat bis heute und darüber hinaus Bestand. Gott bleibt undefinierbar, unfassbar und unbegreiflich. Er bleibt konstant derselbe und wie damals für seine Israeliten ist er auch heute noch immer für uns da. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du für uns da bist. Du hast es damals dem Mose gesagt und deinem Volk gesagt, dass du ihr Gott bist und dass du für sie da sein willst. Und das zieht sich bis heute durch. Und wir dürfen dich Vater nennen. Papa dürfen wir dich nennen, weil du eine Beziehung zu uns haben willst. Du kommst uns nahe, du machst dich greifbar für uns. Du gibst dir einen Namen, mit dem wir dich anrufen können. Und ich danke dir dafür, dass du das tust, trotzdem du so unermesslich groß und unbegreiflich bist. Danke, dass du für jeden von uns persönlich da sein willst, dass du unser Gott sein willst. Bitte lass uns das nicht vergessen und uns auch immer wieder daran freuen und das annehmen für unser persönliches Leben. Amen. Wir wollen ein Lied zusammen singen. Du bist mein Ziel, mein Gott. Ich denke, es wird gleich an der Leinwand kommen. Und danach gibt es noch ein Lied von CD, von Christoph Zehentner, was das Thema nochmal, finde ich, schön zusammenfasst.